In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Verständigung gehen. Viele Wirtschaftsverfahren enden mit einer sogenannten Verständigung. Das hat vor allem prozessökonomische Gründe, da es sich häufig um eine Vielzahl von Einzeltaten handelt, die andernfalls langwierig in der Hauptverhandlung aufgedröselt werden müssten. Und Verjährung droht in manchen dieser Verfahren auch. Oft findet dann also eine Verständigung statt, im Rahmen derer der Angeklagte die Taten einräumt, wofür ihm dafür eine entsprechende Rechtsfolge in Aussicht gestellt wird. Die Verständigung ist aber nicht nur eine Sache von Wirtschaftsverfahren, sondern findet in allen Bereichen des Strafrechts regelmäßig statt. Und seit 2009 ist ja auch gesetzlich geregelt, was dringend notwendig war, denn gängige Praxis, aber ohne gesetzliche Regelung, war sie bereits vorher. Der Hintergrund der gesetzlichen Regelung von Verständigungen ist, dass eben gerade keine Hinterzimmerjustiz stattfinden soll, sondern auch dann, wenn sich Gericht, Verteidigung, Angeklagte und Staatsanwaltschaft auf bestimmte Rechtsfolgen einigen, muss im Hinblick auf die Öffentlichkeit Transparenz bestehen. Zum Vergleich: Auch vor der Schaffung der gesetzlichen Regelungen gab es Verfahrensabsprachen. Die Anforderungen an diese waren allerdings bis dahin nur durch die obergerichtliche Rechtsprechung und damit quasi weniger verbindlich geregelt. Und es gab keine klare Grenzziehung zu sogenannten informellen Absprachen. Es kam also oft vor, dass sich die Verfahrensbeteiligten vor der Hauptverhandlung oder während einer Unterbrechungspause, also jedenfalls ohne Öffentlichkeit, auf bestimmte Rechtsfolgen geeinigt haben, im Sinne von, wenn der Angeklagte gesteht, kriegt er noch 2 Jahre mit Bewährung. Und dann wurde aufgerufen, die Hauptverhandlung begann und zur großen Verblüffung insbesondere der Zuschauer, also der Saalöffentlichkeit und der Presse, war inhaltlich schon alles gelaufen. Die Anklage wurde verlesen, der Anklagevorwurf vom Angeklagten bestätigend abgenickt und dann kamen die vorher besprochenen 2 Jahre heraus. Und das ohne, dass die wesentlichen Strafzumessungsaspekte erörtert worden wären oder das Geständnis groß hinterfragt worden wäre oder die Opfer der Straftat noch Gelegenheit gehabt hätten, als Zeuginnen und Zeugen zu schildern, was die Tat so mit ihnen gemacht hat. 2009 also hat der Gesetzgeber dem einen Riegel vorgeschoben und die Verständigung im Strafverfahren ausdrücklich gesetzlich geregelt. Und das in zweierlei Hinsicht. Grundsätzlich können und dürfen Verständigungsgespräche stattfinden, und auch das war in der Strafrechtswissenschaft nicht unumstritten. Wenn sie aber stattfinden, muss zum einen trotzdem Transparenz hergestellt werden und zum anderen gibt es keinen Raum mehr für irgendwelche sonstigen Absprachen wie etwa informelle Gespräche. Sobald also die Verfahrensbeteiligten beginnen, über eine bestimmte Rechtsfolge zu diskutieren mit dem Ziel, eine Verständigung herbeizuführen, wenn es sich also nicht nur um ein bloßes Mitteilen der eigenen Strafvorstellung handelt, ist man im Bereich des Verständigungsrechts. Und das mit allen Protokollierungs- und Transparenzverpflichtungen. Andernfalls muss streitig verhandelt werden. Aber Raum für irgendwelche informellen Absprachen oder Ähnliches dazwischen soll es nachvollziehbarerweise nicht mehr geben. Verständigungsgespräche können in jeder Phase des Ermittlungs- und Strafverfahrens stattfinden. Im Ermittlungsverfahren findet sich die entsprechende Regelung in § 160b StPO, dann im Zwischenverfahren, also nach Anklageerhebung, aber vor Eröffnung des Hauptverfahrens in § 202a StPO, nach Eröffnung des Hauptverfahrens, aber noch vor der Hauptverhandlung gilt § 212 und schließlich die Kernvorschrift für die Verständigungen im Zusammenhang mit der Hauptverhandlung in § 257c StPO. Und immer, wenn solche Gespräche stattfinden, egal in welchem Verfahrensabschnitt, ist der Inhalt schriftlich festzuhalten und aktenkundig zu machen. Denn die Inhalte solcher Gespräche müssen später in der Hauptverhandlung erörtert werden. Konzentrieren wir uns trotzdem auf die Hauptverhandlung und auf § 257c. Für das Protokoll der Hauptverhandlung hat der Gesetzgeber im Sinne der Transparenz noch eine zusätzliche Anforderung für das Gericht eingebaut, nämlich das sogenannte Negativattest. Die Regelung befindet sich in den Vorschriften über die Beurkundung der Hauptverhandlung, also in § 273 und hier in Absatz 1a. Und daraus ergibt sich nicht nur, dass das Protokoll den wesentlichen Ablauf und Inhalt sowie das Ergebnis einer Verständigung wiedergeben muss, sondern auch, dass sich das Protokoll in jedem Fall zu der Frage der Verständigung verhalten muss. Haben also überhaupt keine Verständigungsgespräche stattgefunden, muss im Protokoll festgehalten sein, dass keine Verständigungsgespräche stattgefunden haben. Das Nichtvorhandensein von Verständigungsgesprächen wird also attestiert, daher negativer Test. Grundlage einer Verständigung soll immer eine geständige Einlassung des Angeklagten sein. Und für den Fall einer solchen geständigen Einlassung stellt das Gericht nach vorheriger Verständigung mit Verteidiger, Angeklagtem und Staatsanwaltschaft einen bestimmten Strafrahmen in Aussicht. Strafrahmen ist auch schon wieder entscheidend. Denn das Gericht darf gerade keine sogenannte Punktstrafe, also eine genaue Strafe, zusagen, sondern es darf lediglich einen verengten Strafrahmen benennen. Der Hintergrund ist einfach, dass das Gericht natürlich noch einen Spielraum haben muss, um das Geständnis und dessen Reuegehalt würdigen zu können. Insofern wird ein Strafrahmen vereinbart, zum Beispiel im Falle einer geständigen Einlassung wird eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und 6 Monaten und 2 Jahren verhängt. Die obere Strafrahmengrenze wahrt die Interessen des Angeklagten. Eine höhere Strafe als diese hat er nicht zu erwarten. Und die untere Grenze des Verständigungsstrafrahmens wahrt die Interessen der Staatsanwaltschaft. Denn auch eine niedrigere Strafe als die darin genannte hat er eben auch nicht zu erwarten. Es kann dennoch passieren, dass ein Geständnis zwar abgegeben wird, aber so ausfällt bzw. neue Tatsachen bekannt werden, dass das Gericht zu der Entscheidung kommt, der zugesagte Strafrahmen ist in keinem Fall tat- und schuldangemessen. Daher sieht § 257c Absatz 4 vor, dass das Gericht eine Verständigung auch wieder aufkündigen kann. Blöd allerdings, dass der Angeklagte jetzt schon im Vertrauen auf die Verständigung ein Geständnis abgelegt hat. Deshalb auch hier wieder Absatz 4. Das Geständnis des Angeklagten darf in diesen Fällen nicht verwertet werden. Das also im Hinblick auf die Verständigung abgegebene Geständnis ist null und nichtig und der Tatnachweis muss dann eben auf andere Art und Weise erfolgen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die nach ständiger Rechtsprechung überhaupt nicht Gegenstand einer Verständigung sein dürfen. Dazu gehört insbesondere die Frage der Einordnung der Tat als minderschwerer Fall oder die Zusage von Strafmilderungen, wenn deren Voraussetzungen dafür gar nicht vorliegen. Das Gericht darf also beispielsweise nicht pauschal für einen Fall des besonders schweren Raubes mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren im Wege der Verständigung zusagen, denn dies ginge nur, wenn ein minderschwerer Fall vorläge. Auch Fragen der Strafvollstreckung dürfen nicht Gegenstand des Deals sein, also etwa die Frage, ob und wann ein Verurteilter seine Strafe in seinem Heimatland verbüßen kann oder etwa der Zeitpunkt vorzeitiger Haftentlassungen. Und auch weitere Tatvorwürfe können nur eingeschränkt Gegenstand einer Verständigung sein. In dem zu verhandelnden Verfahren selbst ist das unproblematisch mit § 154 StPO. Man kann sich also schon bei einem Verfahren mit beispielsweise 15 Betrugstaten darauf verständigen, dass 5 der Fälle nach § 154 eingestellt werden, der Angeklagte die anderen 10 Fälle gesteht und dann für den Fall des Geständnisses ein bestimmter Strafrahmen zugrunde gelegt wird. Handelt es sich aber bei den einzustellenden Taten um solche außerhalb des Verfahrens, ist zumindest Vorsicht geboten und das Einverständnis der für die Verfolgung dieser Tat zuständigen Dezernentin oder Dezernenten erforderlich. Und schließlich noch 2 Besonderheiten, insbesondere gegen Ende der Hauptverhandlung. Zum einen ist der Angeklagte ausdrücklich nach einer Verurteilung darüber zu belehren, dass er, obwohl eine Verständigung stattgefunden hat, die Möglichkeit hat, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Zum anderen regelt § 302 Absatz 1 Satz 2, dass auch ein Rechtsmittelverzicht ausgeschlossen ist. Hintergrund beider Regelungen: Der Angeklagte soll sich nicht genötigt fühlen, einer Verständigung zuzustimmen, obwohl er möglicherweise von der Hauptverhandlungssituation überfordert ist. Und er soll sich auch nicht verpflichtet fühlen, das Urteil nun akzeptieren zu müssen. Im Gegenteil, er kann es rechtlich gar nicht unmittelbar akzeptieren, weil ein Rechtsmittelverzicht ja unzulässig ist. Er hat also selbst dann, wenn er einer Verständigung zugestimmt hat und ein entsprechendes Urteil herausgekommen ist, nach Urteilsverkündung die übliche Rechtsmittelfrist von 1 Woche, um gegen dieses Urteil, jetzt mit etwas Abstand zur Hauptverhandlung und der darin möglicherweise begründeten Überforderungssituation, Rechtsmittel einzulegen und das Urteil noch einmal in der nächsten Instanz überprüfen zu lassen. Sie haben jetzt nicht nur 1 Woche Zeit, sondern sogar 2 Wochen. Denn das wäre es erstmal gewesen an dieser Stelle für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, positive Bewertungen bei den Podcast-Playern und auch gerne sonstiges Feedback auch auf unserer Homepage strafstation.berlin. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.